Stadtkantine. Intendantin Ute Lemm im Gespräch mit Kolleginnen, Kollegen und Gästen. Der Theaterpodcast des Schleswig-Holsteinischen Landestheaters und Sinfonieorchesters.
Herzlich willkommen aus dem Stadttheater Rendsburg zu einer neuen Ausgabe von unserem Podcast. Und auch heute habe ich wieder eine bunte Runde von Kolleginnen und Kollegen hier zusammenstellen können. Und uns geht es um ein Thema, das fürs Landestheater besonders wichtig ist. Denn wir haben ein besonderes Instrument, das für uns eine große Rolle spielt. Und das ist die menschliche Stimme. Und zum Thema menschliche Stimme begrüße ich jetzt ganz herzlich unsere Musikdramaturgin aus Flensburg, Susanne von Tobin, unseren Bassisten aus Flensburg, Kai Moritz von Blankenburg und aus Rendsburg unsere Schauspielerin Katrin Schlomm. Herzlich willkommen. Und Sie alle sind, glaube ich, seit vielen Jahren schon mit dem Thema beschäftigt. Wie geht's mir, wie geht's meiner Stimme und was wird heute von mir abverlangt? Frau Schlomm, Sie sind auch noch ausgebildete, studierte Sprecherzieherin. Hilft Ihnen das für Ihren Arbeitsalltag als Schauspielerin, für die stimmliche Fitness?
Ja. Auf jeden Fall. Also es hat einfach, ich bin einfach mit einem ganz anderen Wissen gestartet und das Sprecherziehung ist dann doch oft auch auf der Schauspielschule ein Fach, was ein bisschen vernachlässigt wird an der einen oder anderen Stelle und das kann ich tatsächlich auch bei Kollegen oft feststellen eher. Also dass ich dann das Gefühl habe, so da, es bremst ein bisschen technische Mittel. Sind einfach nicht so richtig ausgebildet. Das ergibt sich dann mit der Zeit. Das ist jetzt gar nicht so, als wären das so große Nachteile. Nur das, womit ich gestartet bin, war dann tatsächlich ein bisschen was anderes. Insofern ja, würde ich sagen.
Also Ihnen hilft das. Und bei Ihnen, Herr von Blankenburg, Sie haben es im Studium natürlich auch schon als Thema gehabt. Aber haben Sie dann eigentlich mehr im Laufe der Jahre aus der Erfahrung heraus da vielleicht auch den einen oder anderen Gewinn ziehen können?
Sprecherziehung war ungefähr 2 Jahre im Studium ein Thema. Ja. Der Vorteil war, danach hatte ich keine Migräne mehr. Weil meine Sprecherzieherin hat mir, irgendwie habe ich immer so gestanden und den Kopf so ein bisschen nach hinten gelegt und dann hatte sie irgendwas verkürzt und dadurch entstand immer irgendwelche wilden Kopfschmerzen mit Schwindel und so. Und sie hatte gesagt, nee, der Kopf muss ein ganz bisschen nach vorne und dann... Danach hat er sich nach 2 Jahren alles erledigt. Also Sprecherziehung ist eine tolle Sache, muss ich ganz ehrlich sagen. Fürs Singen, das ist schon eine andere, das ist glaube ich eine andere Art von Anspannung, die da beim Singen noch verlangt wird. Ne? Also Sprecherziehung hat da auch Vorteile, sonst wäre das nicht als Kombination in das Studium mit eingeflossen. Ja, aber das war schon eine gute Sache.
Frau von Tobin, Sie haben Gesang studiert, Sie haben als Sängerin gearbeitet, Sie haben aber auch Musikwissenschaften studiert und haben eine Arbeit verfasst über die Stimmästhetik im 19. Jahrhundert in der Oper. Also von vielen Seiten sich mit Stimme beschäftigt, selber auch unterrichtet. Und als Dramaturgin ist man ja durchaus auch auf die Stimme angewiesen, ist aber eine andere Belastung als Sängerin. Vermutlich?
Ja, absolut. Also ich meine, ich habe ja auch lange gesungen und irgendwann war dann der Punkt, wo man sich entscheidet, mache ich das weiter oder gehe ich einen anderen Weg. Ich habe mich dann für den anderen Weg entschieden. Aber auch schon als Sängerin habe ich sehr gerne auch gelesen oder auch immer wieder als Sprecherin gearbeitet. Und das sind natürlich Dinge, die ich jetzt auch mache. Und ich muss aber sagen, wenn ich jetzt auf der Bühne sitze und lese oder spreche, dann denke ich mir, mein Gott, ist das entspannt im Vergleich damals zum Singen. Also vor allen Dingen, ich war nicht an einem Haus engagiert, ich war freiberuflich als Sängerin, da ist es natürlich noch schwieriger, weil man eben nicht sagen kann, ach bitte holt doch heute einen Ersatz, ich kann die dritte Dame nicht singen, sondern wenn man abgesagt hat, dann war man raus und musste sich überlegen, wovon man dann die Miete bezahlt. Und da war das vielleicht auch alles noch mit etwas mehr Druck. Und ich erinnere mich, dass ich eigentlich jeden Morgen aufgewacht bin und die erste Idee war, ist die Stimme da, lebt sie noch? Und wenn ja, sie lebt, wie lebt sie? Ne? Und es ist wahnsinnig schön, jetzt aufwachen zu können und andere Gedanken im Kopf zu haben, als tatsächlich nur, lebt die Stimme? Und wenn ja, wie? Ne? Und ich empfinde es als total schön, auf einer Bühne zu sein und auch zu sprechen oder zu lesen. Weil das natürlich auch eine Kreativität hat und finde es aber, also jetzt nicht der Schauspielerin zu nahe treten zu wollen, finde es vergleichsweise viel entspannter als Sängerin.
Ich Was sagt da die Schauspielerin an der Stelle?
Ja, es gibt tatsächlich große Unterschiede. Ich würde sagen, tatsächlich dieses Singen ist halt einfach ein ganz komplett anderer technischer Vorgang. Was wir einfach machen, was Sänger einfach nicht machen, ist, wir sind manchmal einfach auch gefragt, Sachen zu machen, die der Stimme eben nicht gut tun. Mhm. Brüllen zum Beispiel und sowas. Und das machen Sänger im Regelfall nicht. Und insofern, ich würde das mit Vorbehalt zustimmen oder halt eben auch nicht, weil es einfach, und es kann man nicht so richtig vergleichen. Wir sind einfach anders gefordert. Wir sind ja auch viel körperlicher in unserer Arbeit. Wir brauchen, also deswegen ist Sprecherziehung, finde ich, so wichtig für Schauspieler. Bei Sängern kann ich das nicht sagen, aber weil die Stimme ist einfach ein ganzheitliches Instrument. Wir funktionieren nicht nur als Stimme alleine, sondern es hat immer mit dem Raum zu tun, Beziehungen mit dem Kollegen. Was ist das für eine Situation? Welche Emotionalität steckt da jetzt? Und das technisch und also ist wie Autofahren, das auf eine unbewusste Ebene zu schieben über diesen bewussten Vorgang der Technik. Das ist, glaube ich, so die Challenge, die wir vor allen Dingen haben. Und auch das, was es so spannend macht und auch manchmal eben, wo ich, also ich persönlich auch oft über meine stimmlichen Grenzen hinausgegangen bin und das echt so über die Brechstange, ne? Weil bei uns, wenn wir heiser sind, wird keine Vorstellung abgesagt. Wir spielen, auch wenn wir singen müssen, einfach immer fast. Also sei man ist wirklich krank. Ich will damit einfach nur sagen, also wir fordern unsere Stimme auf eine andere Art und Weise. Und manchmal ist es nicht so, was, wenn es eine Stimmhygiene darum geht, nicht so hygienisch.
Ja, ich denke, es ist halt viel unmittelbarer. Bei uns ist natürlich immer so dieser Anspruch bei Sängern ist von einer Makellosigkeit, dass es immer der perfekte Schönklang oder die perfekt funktionierende Stimme sein muss, die irgendwie quasi wie ein Filter erstmal noch dazwischen steht, bis man dann bei der Expression ist. Ne? Und ich glaube, das ist beim Sprechen viel unmittelbarer.
Also Ich für mich kann sagen, dass diese Schönklangsucherei ist somit, finde ich, das Langweiligste, was man anbieten kann, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich habe früher im Studium hatte ich ganz viele Kollegen, die klingen so, als würdest du eine CD anmachen und dann singen die vor sich hin und dann machst du die CD wieder aus und gehst nach Hause. Gänsehaut null. Und es ist viel schöner, wenn da auf der Bühne irgendwas passiert und wenn es eine Mischung ist zwischen meinetwegen Schauspiel und Operngesang und wenn die Stimme ab und zu mal aus Versehen einen mitkriegt, das passiert Sängern auch, ne? Nur, dass es dann viel häufiger ist, dass Sänger sagen, nee, dann kann ich jetzt gerade nicht weiter singen, aber wenn man das richtig betreibt, meiner Meinung nach, ist es mit Vorsicht schon noch weiter zu machen, also.
Das ist ja eigentlich auch der Reiz an der menschlichen Stimme, dass sie so unglaublich viele Ausdrucksmöglichkeiten hat, dass eben Sprechen nicht gleich Sprechen ist und Singen nicht gleich Singen.
Ja.
Also alleine schon der technische Unterschied und klangliche Unterschied zwischen einer klassisch geführten Opernstimme und einer Musicalstimme oder einem Chanson, da sind ja schon Welten dazwischen und die sind ja auch, denke ich, der Reiz für den Hörer oder die Hörerin. Und sie, jetzt gucke ich vor allen Dingen Herrn von Blankenburg und Frau Stomm an, Sie beide bewegen sich da ja auch zwischen den Genres. Also Sie singen nicht nur klassische Oper, Herr von Blankenburg, Sie singen Musical, Sie singen Operette, Sie sprechen. Sie, Frau Stomm, sind gerade im Fischbrötchen-Blues auch singend und sprechend unterwegs. Muss man da nicht auch permanent technisch korrigieren, dranbleiben? Ist das nicht nochmal eine besondere Herausforderung? Oder mögen Sie das eigentlich, wenn Sie dazwischen verschiedenen Genres sozusagen an einem Abend wechseln können?
Also ich kann für mich sagen, je abwechslungsreicher, desto besser, weil deswegen habe ich auch diesen Beruf gewählt. Es macht einfach, nichts ist langweiliger, als wenn man Dinge wiederholt. Also gerade auf der Bühne, wenn man das Gefühl hat, man wird immer gleich besetzt oder sowas und denkt so, das habe ich jetzt auch schon dreimal gespielt, in die Richtung oder so. Und dann, ich freue mich sehr, wenn ich Sachen machen darf, die ich vorher noch nie gemacht habe. Und das ist ja bei Schauspielern einfach auch so. Wir sagen immer, wir können von allem so ein bisschen und bringen das so auf die Bühne. Wir trauen uns halt. Ich glaube, das ist der große Unterschied. Den Schritt zu machen, ist einfach zu probieren. Ja. Und deswegen würde ich sagen, für mich war jetzt Singen, Tanzen und Spielen und dann auch noch ziemlich viel Blödsinn machen dabei oder sowas. Für mich war das ein Riesenspaß oder ist es ein Riesenspaß, jede Vorstellung. Und wir merken ja auch, das kommt ja auch zurück. Also je mehr wir uns da reinschmeißen mit Freude, dann haben die Zuschauer auch viel davon und das resoniert einfach. Ne? Aber merken Sie auch, dass das dann technisch wirklich für Sie eine andere Anspannung, ein anderes Arbeiten ist, als wenn Sie jetzt einen großen Klassiker, also in einem Nata, einen Abend lang auf der Bühne stehen? Das ist schon ein Unterschied in der Vorbereitung und auch hinterher, oder?
Ja, definitiv. Also ich würde sagen, also nach dem Fischbrötchen-Blues bin ich zum Beispiel also körperlich tatsächlich ziemlich erschöpft. Also das ist sehr anstrengend, in diese alles nach vorne schmeißen, so zu gehen, das ist, ich merke das einen Tag später, wo ich dachte so, ein bisschen aus der Kondition, habe ich erst gedacht, aber es geht allen anderen auch so insofern. Das ist einfach, und es fordert einfach was anderes, tatsächlich. Also, und das ist wie eine Muskulatur, die wir trainieren. Und wir haben ja auch einen musikalischen Leiter, der uns halt technisch auch ein bisschen unterstützen kann. Das ist halt auch wichtig. Dass bei bestimmten Dingen, also es ist natürlich anders als bei den Sängern, weil bei uns ist es einfach auch in Ordnung, wenn es schief ist, weil wir einfach das situativ auch oft lösen. Und dann hat das oft nicht mehr so, das ist eine andere Relevanz hat das bei uns. Da geht es eher um die Geschichte, um die Figur, um die Empfindlichkeit, eben das, was du meintest, was zu berühren auch. Und das hat etwas mit zu tun, nahbar zu sein, indem man einfach auch aufmacht und meinetwegen dann Fehler macht, rein objektiv vielleicht. Genau.
Also ich habe es gesehen, ne? Mhm. Den Fischbrötchen-Blues. Ich hab euch gefeiert. Ich habe wirklich gefeiert. Weil ich habe so gedacht, ja, das ist mal so geballter Blödsinn eigentlich, aber ganz schön. Ne? Es ist wirklich, da kann man, ich habe es auch gemerkt, die Menschen, die drin waren, die Zuschauer, die, also das ist Unterhaltung, das finden die Leute toll. Ne? Also nicht, dass jetzt Schiller und so, man muss es nicht auch irgendeinen Platz hätten, aber man muss es halt nicht immer haben. Ne? Ich glaube, die Menschen sehnen sich häufiger mehr nach Zerstreuung als nach geistiger Höchstleistung, die im Theater zu erwarten ist.
Ich glaube, wenn die Mischung dann insgesamt stimmt, dann ist es am allerbesten.
Aber den Gesang, wie du sagtest, schief oder was, das ist in dem Stück, oder es ist in vielen Stücken und auch in vielen Darbietungen, ist eigentlich völlig egal. So, weil es wurde wirklich was transportiert und mit Stimme in dem Stück und das ist ganz, ganz großartig. Und noch zum, wie unterschiedlich das ist. Also was du sagtest, man muss sich viel weiter nach vorne werfen beim Singen. Ja, es ist oft so, es gibt Menschen, die können wahnsinnig schön singen, aber die werfen sich halt dann halt nicht nach vorne. Ne? Das gibt's oft. So, die stehen da und singen schön. Und das hat alles so seine Berechtigung, das ist alles gut. Aber da fehlt halt dieses, man wirft sich nach vorne und man versucht, den Menschen in der 10. Reihe auch abzuholen und mitzunehmen. So, ne? Da sollen ja alle was von haben. Ich weiß nur, irgendwann saß ich mal, als ich jung war, in Hamburg in der Staatsoper und in der, weiß nicht, im 3. Rang oder was, und Traviata. Und da war eine, die Sopranistin, krank, irgendein Einspringer, so eine ganz junge Italienerin, ich weiß gar nicht mehr was. Und es war die ganze Zeit so Zaubertönchen im Raum, wo nur so ein Flirren war, ne? Und da sitzt du da und hast die ganze Zeit Gänsehaut und denkst so, was ist das eigentlich? Und Leute, die so singen, das ist das Tollste, was passieren kann. Und das ist so ein Spannungszustand, den man im Körper irgendwie erreichen kann, der, ich weiß nicht, ob man das bewusst macht oder ob es durch Zufall passiert. So, das ist großartig. Und da ist man ganz, ganz weit vorne. Also ist die Stimme ganz weit vorne. Ist toll.
Das hat, glaube ich, mit diesem Live-Moment des Theaters zu tun, den man eben nicht planen kann, wo man aber wahnsinnig viel Handwerk und Technik eben trotzdem reinlegen muss, damit er sich immer wieder ereignet. Stimme und Stimmung hängt ja nicht, glaube ich, nicht ohne Grund so zusammen. Jetzt sind wir seit 2 Jahren immer in Krisenzuständen. Sie haben auch lange Monate gar nicht auf der Bühne stehen können. Wie schaffen Sie das, da alles wieder in Bewegung zu bekommen und auch gerade an Tagen, wo wirklich die Nachrichten über einen hereinprasseln, trotzdem zu dieser inneren Fokussierung zu finden, damit die Stimme dann läuft, funktioniert, was ja oft auch ein bisschen brutal klingt schon von der Formulierung.
Also ich denke mir immer, jedes Mal, wenn ich so eine lange Pause habe, denke ich mir, kannst du das überhaupt noch? Jedes Mal. Und wenn ich dann da stehe, denke ich so, ach nee, ist wie Fahrradfahren. Funktioniert. Also es ist dann wirklich so wie so eine eigene Klaviatur, die sich halt ausgeprägt hat und die abgerufen wird. Und es ist ein ganz großes Körpergedächtnis dabei. Das ist ganz wenig
was hier intellektuell dann dabei abläuft, es ist, weil der Körper das Instrument ist. Und so funktioniert auch die Stimme. Die Stimme ist, ist ja, wir spielen ja auch in unterschiedlichen Räumen zum Beispiel, dass, dass man Bewusstsein hat dafür, für die Räume zum Beispiel, dann ändert sich die Stimmspannung auch, die Körperspannung, alles ändert sich. Oder die Haltung in der Figur, dann ändert sich alles. Und dieses Bewusstsein und auch das Vertrauen zu haben, dass das im Gesamten auch so funktioniert, ist halt einfach auch eine Trainingssache. Ne, das ist halt das, sag ich mal, das, was man in der Ausbildung lernt, wenn sich jemand fragt, was machen die eigentlich die 4 Jahre? Sowas zum Beispiel.
Wieso 4 Jahre? Warum 6?
Ja, weil manchmal fragen sich die Menschen, ja, was studieren die denn so lange? Ja, es ist auch eine Art innerer Sport, wenn man so will. Und auch eine, was bei uns total wichtig ist, finde ich, ist halt die Vorstellungsfähigkeit. Also Räume gedanklich zu erschaffen, damit auch der Körper entsprechend darauf reagiert.
Mhm. Frau von Dubin, Sie sagten vorhin, also in Ihrer Zeit als freiberufliche Sängerin sind Sie eben morgens aufgewacht und haben wirklich erst mal geguckt, wie geht's Ihnen denn? Und wenn da ein Frosch im Hals saß, hatten Sie dann so Ihre Tricks, um gut in Bewegung zu kommen? Ich weiß noch, ich habe mal eine Gesangsstudentin kennengelernt, die mal extra früh aufstand und erst mal ein Yoga-Programm hatte, damit der Körper in Bewegung kommt, damit auch die Stimme anspringt. Und das war ein tägliches Ritual. Das hat mich damals sehr beeindruckt.
Das haben, glaube ich, sehr viele Sänger. Also ich weiß jetzt nicht, wie es dir geht. Und das Interessanteste ist, jeder hatte andere Rituale. Und man findet dann irgendwelche Dinge, die einem gut tun. Der eine, jeder reagiert auch, was weiß ich, bei Aufregung anders. Also bei mir war es zum Beispiel, ich hatte immer eine totale Wüste im Mund, wenn ich aufgeregt war. Alles total trocken. Und mir hat immer Wasser mit Zitrone geholfen. Weil, also das kennt man ja auch, also oder der alte Witz, man hängt jemand eine Zitrone vor die Nase und sofort läuft der Speichel zusammen. Ne? Und Zitrone hat zum Beispiel was Feuchtigkeitsanregendes. Und irgendwann amüsiert man sich natürlich über sich selbst, dass man in eine Schockstarre verfällt, wenn man sagt, oh Gott, ich habe keine Zitrone, ich kann heute gar nicht singen, weil ich das gar nicht hinbekomme. Also dass man sich da manchmal auch Rituale schafft, die einem so eine Routine oder eine Sicherheit geben und womit man dann irgendwie funktioniert. Und der eine sagt, ich muss immer abends Spaghetti mit Schafskäse essen, der andere braucht sein Zitronenwasser und der dritte sagt, bloß kein Kaffee, ich habe dann Säuremagen, dann kann ich nicht singen oder so. Also ich glaube, dass da vieles auch so ein bisschen auf einer irrationalen Ebene abläuft und man das gar nicht so 100% festmachen kann. Was mir aber auch geholfen hat, also ich habe ja nicht nur Gesang studiert, sondern auch Gesangspädagogik. Und meine Methodiklehrerin, die war auch Medizinerin und die hat uns dann immer in die Anatomie geschleppt und die hat uns zu den Lokopäden geschleppt und wir haben dann Kehlköpfe seziert oder waren in der Anatomie, da wurde eine ganze Leiche geöffnet oder dann kam der Professor und dann platsch wurde eine ganze Lunge dann irgendwie einem auf den Tisch gestellt, damit man einfach mal sieht, wie sowas aussieht. Und ich habe dann also für mein eigenes Arbeiten oder auch im Unterrichten mit meinen Studenten das als wahnsinnig hilfreich empfunden. Wir spüren es ja nicht. Ich kann nicht sagen, wie, heb den linken Arm, spann mal dein linkes Stimmband an. Aber dass man sozusagen so einen ganzheitlichen Blick weiß, wie es funktioniert, das System Stimme, das System Mensch. Und man dann auf ganz viele Hilfen kommt, wie man das Unerreichbare dann doch irgendwie über den Körper oder so erreichen kann. Ne? Und ich würde gerne noch auf eine Stelle einhaken, was Sie gerade sagten, dieser Zusammenhang von Stimme und Stimmung oder Emotionen. Ein wahnsinnig schönes Bild in der Barockzeit, dachte man, die Stimme sei der Sitz der Seele. Und das finde ich eigentlich ein sehr schönes und sehr kraftvolles Bild. Und es ist ja alles, was mit großen Emotionen zu tun hat, hat mit der Stimme zu tun. Uns schnürt es die Kehle zu. Wir haben ein Kloß im Hals, einem verschlägt es die Stimme. Also alles, was wirklich die große Emotionalität ist, ist alles Stimme.
Herr von Blankenburg, hat es Ihnen mal die Sprache verschlagen? Hatten Sie mal so ein Kloß im Hals, dass die Stimme nicht wiederzubeleben war? Für einen Moment?
Nee. Ich glaube nicht. Und also ich kann mich nicht erinnern. Ne?
Wunderbar. Und das heißt also auch kein traumatisches Erlebnis. Also es gibt ja wirklich Darsteller, die haben traumatische Erlebnisse, weil irgendwo, da war der Text weg, da war die Musik weg
großartig.
Und sie kamen nicht wieder rein. Sowas vielleicht
nochmal? Stücke, ja. Wie heißt er noch? Timur habe ich gesungen. Das ist, was ist denn das? Ist das Turandot, der Vater von Liu, ne? Genau. Und da gibt es Da singt er irgendwie Juliu, Sorgi, Tralala. Und vorher kommt eine Kadenz, die läuft also in seinen Einsatz rein. Und die geht, weiß nicht, durch 5 verschiedene Tonarten, moduliert das da. Und ich habe einen Einsatz zu früh angefangen. Also dementsprechend in einer völlig falschen Tonart. Ne? Und in dem Moment war dann, ja, da kam dann nichts mehr. Und das Schöne war, weil ich hockte auf dem Boden und ich suchte meinen Ton und dachte, da irgendwas haut doch hier gerade überhaupt nicht hin. Weil was ist hier gerade passiert? Und um mich rum steht der Chor, ne? Alle grinsen mich an und lachen schon, so leises Lachen. Der Dirigent wusste gar nicht mehr, wo es überhaupt passiert. Der hat versucht, mich zu retten, aber da war überhaupt nichts mehr zu wollen. Ne? Und in dem Moment, ja, dann ist die Stimmung schon mal ganz unten. Aber die Stimme kommt dann relativ schnell wieder. Also von daher, ja, ich hatte anscheinend schon mal so einen Moment, wenn ich drüber nachdenke.
Ja, und das Schwierige bei den Sängern oder so, die Musik geht ja einfach gnadenlos weiter. Ja. Also ich hatte auch mal so ein traumatisches Erlebnis. Weihnachtsoratorium, Altarie mit wunderschöner Violine und ich habe den Fehler gemacht, dass ich einen Moment auf die Geige hörte und dachte, Gott, klingt das schön, und ich war raus. Und am Ende, ich kam nicht mehr rein und die Arie lief als ein wunderschönes Violinkonzert ab und ich guckte der Geigerin dann irgendwann nur noch entzückt zu und dachte, es ist vorbei. Und die Dirigentin brachte mich einfach nur noch mit Blicken um, weil das Ganze leider live übertragen wurde und live aufgezeichnet wurde. Die hat mich natürlich nie wieder engagiert und war hinterher total verärgert und kam zu mir und sagte, Sie haben es versaut, aber komplett versaut, und marschierte ab. Und ich so, ja, recht hat sie, aber die Geige hat einfach schön gespielt. Und, aber das sind, ich glaube, das waren die 3 schlimmsten Minuten meines Sängerlebens, da zu stehen und irgendwann sich einzugestehen, ich komme hier auch nicht mehr rein. Oder wenn man sich da reinsucht, hätte man es wahrscheinlich wirklich versaut, weil das dann so furchtbar klingt. Und dann dachte ich, schönes Geigenstück.
Insofern, einerseits ja, die Musik läuft weiter. Ich kenne solche Geschichten aber aus dem Schauspiel. Dann ist man plötzlich in der Schleife gefangen und kommt nicht raus, weil ein Stichwort fehlt. Und dann verharrt der Abend auf einer Stelle. Haben Sie vielleicht bei sich, bei Kollegen sowas auch mal miterlebt, Frau Schlomm?
Also bei uns ist es ja tatsächlich so, es ist ja sehr dankbar, es fällt den meisten dann gar nicht auf. Das ist es dann so, die denken, es muss so. Und wenn es dann auffällt, ist natürlich der dann dem Kollegen hilft, der bei dem es dann auffällt. Bei mir gab es so Situationen, wo ich, da haben wir Vorname gespielt und ich habe die Babu, die Elisabeth gespielt, die Mutter, die ganze Zeit kocht und die immer rein und raus läuft und irgendwas. Und ich bin einfach irgendwann, ich gucke nochmal nach der Tagine und zack, war ich draußen und stand so an der Seitenbühne und dachte so, warum sagen denn die Kollegen meinen Text? Das ist so voll, aber frech. War so leicht, leicht angeknappt, ja. Und dann habe ich so, sah ich so die Kollegen, die so ein bisschen hilflos in die Seitengasse schauen. Und dann kam so, Schatz, kommst du mal bitte? Und, aber der Abend war gelaufen. Ich bin dann halt auf die Bühne und wir konnten uns nicht mehr angucken, weil wir alle so angespannt waren. Wir hätten einfach nur noch losgelacht und haben diesen Abend halt so über die Bühne gebracht. Es ist dieser Live-Moment und das sind für mich persönlich echt so, eben, Sie merken ja, ich bin nach wie vor, ich könnte mich immer noch darüber beömmeln, das ist wirklich etwas, was sich so über die Jahre dann irgendwo speichert. Das sind die großen Angstmomente, aber auch die größten Glücksmomente, weil das irgendwas macht, weil, ja, also es verankert sich emotional komplett irgendwie und ist großartig. Das ist dann großartig. Und danach sind natürlich alle hochkonzentriert. Klar, ne? Wir konnten uns zwar nicht angucken, aber kein Fehler mehr weit und breit oder so. Es war köstlich. Also es sind natürlich so Momente, die sind, ich nehme die sehr gerne als Geschenk. Egal, wenn irgendwer hängt. Ich sage immer so, ich feiere das sehr, weil das macht was mit dem Abend, haut uns komplett aus der Routine. Das finde ich ja immer sehr wichtig. Wir sind dann komplett unmittelbar an dieser Situation und an uns selber dran und das ist immer toll. Das ist immer toll.
Und ich glaube, seit Generationen leben die Theateranekdoten von solchen Begebenheiten, die im Nachhinein wunderbar zu erzählen sind, wo sich aber auch, glaube ich, dieses traumatische Moment für denjenigen, der da mittendrin steckte, durchaus auch erhält und auch das weitergegeben wird. Und insofern
wünsche ich Ihnen allen, dass Ihnen solche Momente erspart bleiben, wenn dann wirklich von der Seite zum Miterleben sind, damit Sie es aber andererseits doch auch sammeln können für die eigenen Theatererinnerungen. Haben Sie ganz, ganz herzlichen Dank dafür, dass Sie so aus dem Nähkästchen geplaudert haben und da das eine oder andere erzählt haben. Und ich nehme das gerne zum Anlass für die Hörerinnen und Hörer, uns doch auch, wo wir jetzt auf 50 Jahre Schleswig-Holsteinisches Landestheater und Sinfonieorchester im Jahr 2024 zulaufen, uns doch auch wirklich von Ihren Theatererlebnissen, Orchester-, Musik-, Konzerterlebnissen am Landestheater zu berichten. Ich habe ja bei unserem letzten Podcast auch schon eingeladen, wir sammeln diese ganzen Geschichten, Ihre Erlebnisse, Ihre Eindrücke. Und wir wollen die drei interessantesten davon dann einfließen lassen in unsere Feierlichkeiten zu diesem ganz besonderen Jubiläum des Landestheaters. Ganz herzlichen Dank in die Runde, liebe Frau Schlomm, lieber Herr von Blankenburg, liebe Frau von Tobin. Vielen Dank und dann, wie gesagt, toi toi toi, dass die Stimme immer gut läuft.
Wir sind nicht allein auf der Welt.